Warum gibt es überhaupt Verfolgung? Wie kommt das überhaupt? Sind wir Christen so unangenehme Menschen, die man immer wieder mal eins auf den Deckel geben muss? Sind das so die Parasiten und die Schlimmsten der Gesellschaft, die man irgendwie ärgern muss? Ich meine, gut, es gibt Leute, die brauchen einfach irgendeinen Blitzableiter, irgendeine Zielscheibe, irgendeinen Sündenbock, sagt man auch, den sie für alles Mögliche, was in ihrem Leben schief geht, verantwortlich machen. Und das können plötzlich ganz allgemein irgendwelche Ausländer sein, obwohl ja jeder Ausländer ist, weltweit betrachtet, ja, also immer aus der jeweiligen Perspektive. Und dann sind es eben mal die Juden, mal die Christen. Aber wo kommt das eigentlich her? Und da wollte ich euch eigentlich wirklich da mal mit hineinnehmen in das Wort Gottes. Ich meine, klar ist, dass wenn wir den Tagen vor der Wiederkunft des Herrn leben, dass dann tatsächlich bestimmte Dinge zunehmen werden. Antichristliche Kräfte werden aufstehen. Das Volk Israel wird wieder aufgerichtet, wird wieder erweckt zum Glauben. Und dazu gehört aber auch nach den Worten Jesu, dass Verfolgung passiert. Er hat das klipp und klar gesagt. Das ist also nichts Überraschendes. Und deswegen bedeutet es ja auch wenn Jesus das angekündigt hat, ja, dass er der Herr darüber ist. Ja, auch die Offenbarung, die manche so ein bisschen mit Vorsicht genießen oder gar nicht genießen, ja, hat ja so beunruhigende Kapitel natürlich. Ja, aber die Gesamtbotschaft und das Finale ist ja, Jesus ist Herr. Er behält die Kontrolle. Er ist der König der Könige, wie wir auch letzten Sonntag ja auch betrachtet haben. Ja. Ich bin jetzt schon bei dem Thema jetzt der Predigt, das mit dem Verfolgungsindex oder diese einzelnen Details gucken wir uns gleich nochmal an. Aber jetzt wollen wir uns mal mit Offenbarung 12 beschäftigen. Ist eins der geheimnisvollsten, krassesten, erstaunlichsten Kapitel der Bibel, aber auch der Offenbarung. Da wird uns nämlich so ein Hintergrund gezeigt von dem, was in der unsichtbaren Welt eigentlich passiert, angesichts dessen, was wir hier nur vor Augen haben. Offenbarung 12, Vers 1 bis 5, ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Mond, Sonne und 12 Sterne, das kam im Traum von Josef vor, nur mal so ganz nebenbei. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, ein großer, feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe, kann ich genug bekommen, 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Also, wow, puh, ganz schön viel. Also, eine hätte ja gereicht vielleicht. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne mit sich. Den dritten Teil. Ja, weshalb manche sagen, es gibt immer mehr Engel als Dämonen. Ja? Ein Drittel Maximum, ja. Ein Drittel der Sterne des Himmels und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, ich meine, Sohn ist immer männlich, finde ich insofern jetzt übersetzungstechnisch nicht so prickelnd. Also bei mir steht einen kräftigen, ja, Aner ist auch der man sagt ein strammes Kerlchen, ja, also den ersten Sohn, der von meinem Leibe gekommen ist. Und also als ich den gesehen habe, muss ich sagen, wow, das war wirklich eindrucksvoll, ein strammes Kerlchen. Ja. Ja, wenn der dann auch schreien kann, dass dir die Ohren abfallen, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Genau, also so ein richtig starkes Kerlchen hat sie zur Welt gebracht. Aber jetzt wird über diesen Jungen, dieses Baby, wird gesagt, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Alle Nationen. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Das war alles. Mehr steht über Jesus nicht in den Prophetien der Offenbarung. Das ist schon erstaunlich. Vorher wird er beschrieben, beziehungsweise danach wird er beschrieben im selben Kapitel, wie Satan mit dem Erzengel Michael kämpft. Ja? Also manche haben ja dieses Denken Yin und Yang. Schwarz und Weiß, Gut und Böse, und das widerstreitet sich so, ach, 2 Seelen wohnen in meiner Brust oder so, ja, das Gut und das Böse, ja, aber das Böse ist nicht ebenbürtig mit Gott, sowieso nicht, ja, noch nicht mal ebenbürtig mit dem Sohn Gottes, sondern ebenbürtig mit dem Erzengel Michael, das scheinen so ebenbürtige Gegner zu sein. Das hält sich so die Waage. Trotzdem verliert Satan, weil der Erzengel Michael eben doch noch ein bisschen stärker ist als der Satan. Also es ist wichtig zu wissen, ja, also ja, der Teufel und so, ja. Also der wird auf die Erde geschleudert, der nimmt dann, wie gesagt, noch eine ganze Abteilung noch mit oder hat er mitgenommen aus der Himmelswelt. Aber er weiß, dass er nur wenig Zeit zum Wirken hat. Ist gar nicht mehr viel. Deswegen ist er ja so hektisch, ja. Und das bedeutet, dass in der Zeit vor der Wiederkunft des Herrn dieser alte, uralte Konflikt nochmal aufflammt, nochmal so aufbricht. Der Sohn, der die Heidenvölker mit dem eisernen Stab weidet, den kennen wir nur aus einer alttestamentlichen Bibelstelle, nämlich aus Psalm 2. Da bringt nicht die Frau den Sohn zur Welt, sondern der Vater zeugt den Sohn. Ja. Psalm 2, Vers 7. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Wie viele wollten schon wissen, wann denn dieses heute ist? War das jetzt da in Bethlehem? Na, oder vorher in Nazareth? In die Ewigkeit hinein ruft Gott das. David hat das gehört, hat es aufgeschrieben. Diese Stimme, wie einer sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben, die Nationen und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, die Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Also dieser Sohn aus der Offenbarung ist eindeutig Jesus Christus, ja, der diese Verantwortung, diese Vollmacht anvertraut bekommt. Es gibt keinen anderen, Hebräer 1, Vers 5, denn zu welchem Engel hat er denn jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Hat er ja zu keinem anderen Engel gesagt. Also muss es der Sohn sein. Aber dieser Sohn wurde ans Kreuz gebracht. Dieser Mächtige, dieser Junge, der eines Tages die Nation mit einem Zepter weiden wird, der wurde von den religiösen Leitern seines eigenen Volkes abgelehnt und ans Kreuz gebracht. Das steht in der Offenbarung gar nicht. Da steht nur, der wurde entrückt. Ja? Himmelfahrt, wenn wir so wollen. Und jetzt geht aber die Geschichte weiter. Es geht die Geschichte hier auf der Erde weiter. Der Sohn ist weg. Und dann heißt es in Offenbarung 12, Vers 6, als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Jungen geboren hatte. Ja, wo ist das? Er ist noch weiter hinten, ein Vers weiter hinten. Also, das ist dann quasi die späte Rache an denen, die übrig bleiben, die hier auf der Erde bleiben. Ja, an Gott kommen die nicht ran. Jetzt vergreifen sie sich an dem Samen der Frau. Und diese Frau, die steht für Israel, manche sagen auch für Maria, indirekt, natürlich, weil Maria eine Tochter Israels ist, ja, also Nachfahrin von Juda. Aber es ist klar, dass mit diesen 12 Sternen Israel gemeint ist, was den Erlöser und den Retter hervorbringt. Jesus sagt, Johannes 4, Vers 22, das Heil kommt aus den Juden. Das Heil kommt von den Juden. Kannst du nicht grün und schwarz ärgern? War auch nicht von den Germanen, war auch nicht von den Norwegern, den Russen, den Amerikanern. Das heißt, kommt von den Juden. Und wenn du Heil haben willst, nimmst du den Erlöser aus den Juden. Also ehrlich gesagt, ich brauche Erlösung. Was war das vorhin? Ich brauche, ich hätte ihn auch genommen, wenn er aus sonst woher gekommen wäre, aus Alaska. Aber der kommt nun mal von den Juden. Aber das ist ja diese Wut, die dann der Drache hat, dass er dann die anderen, die zu den Juden gehören, die zu diesem Stamm, wo der Heiland, der Erlöser, der Retter, der Sohn Gottes geboren würde, die wenigstens, die kriegt er wenigstens. Und das fing an und damit steht zum ersten Mal der antichristliche Geist auf in Bethlehem, als Herodes der Große die zweijährigen und darunter jüngeren Babys und Jungs aus dem Volk Israel ermorden ließ. Da ist zum ersten Mal die Verfolgung auf völlig unschuldige Kinder, die da konnten gar nichts dafür. Das ist ganz schlimm eigentlich, dieser Gedanke, weil Jesus aus diesem Volk ist, in Bethlehem geboren wurde. Der war inzwischen wahrscheinlich auf der Flucht nach Ägypten durch die Weisung des Engels. Aber dann erwischt es die gar nichts damit zu tun haben. Und das zieht sich durch die ganze Geschichte durch, wo sich immer wieder auch das jüdische Volk, auch gerade in unserem Abendland, das ist eine sehr spannende interessante, beeindruckende, aber auch bedrückende Geschichte, dass die Juden ganz viel sich assimiliert haben, zum Wohl vieler Nationen geworden sind, auch im christlichen Abendland, und immer wieder wie aus dem Nichts diese Verfolgung aufsteigt. Und was ich nicht für möglich gehalten hätte, in unseren Tagen, in unserem alten Europa nach dem Holocaust, steigt wieder der Geist des Antisemitismus auf. Das ist undenkbar eigentlich. Am Yom Kippur rast ein Auto eines Syrers in eine Synagoge am höchsten Feiertag der Juden in Großbritannien. Warum? Der kennt ja keinen von diesen Leuten, nur weil die Juden sind. Da ist so ein wildes, kann man sagen, zügelloses Musikfestival in der Wüste, ja, das Norwaf Musikfestival, kommen Terroristen und killen über 1000 Menschen, nur weil sie Juden sind. Juden mit einem deutschen Pass, Juden mit einem französischen Pass, mit einem holländischen Pass, amerikanischen Pass, unter anderem, ja, weil sie Juden sind. In den letzten 20 Jahren sind aus Frankreich 70.000 Juden ausgewandert. Ja. Und die jetzt zur Zeit, also ich weiß nicht, vielleicht jeden Monat, jede Woche, vielleicht sogar fliegen Flugzeuge aus unserem Land, Aliyah, nach Israel. Ja, unterstützt von christlichen Organisationen zum Teil. Was wollen die da? Ist doch ein krisengeschütteltes Land, da ist doch kein Wohlstand, ist doch ganz, ganz schwierig, hohe Lebenshaltungskosten. Viel kaputt durch die ganzen Beschüsse und durch eine instabile Regierung. Was wollen die da? Es geht die, aber sie haben das Gefühl, uns geht es da besser als in Frankreich, vielleicht sogar in Deutschland. An dem Punkt sind wir. Und das ist sehr, sehr bedrückend. Das hat mit den Verwandten des Messias zu tun, die selbst noch gar nicht mal unbedingt an ihn glauben. Versteht ihr? Die Jungs in Bethlehem wussten gar nicht, wer der Messias ist. Und das Interessante ist aber, weil auch wir Kinder Abrahams geworden sind, im Glauben, haben wir Anteil an dieser Verfolgung. Ja, natürlich aus einigen anderen Gründen auch, aber das ist so der nächstliegende Punkt. Wir gehören zu Christus, dem Sohn Davids, dem Sohn Gottes. Wir gehören zu Abraham, dem Stammvater, ja, des jüdischen Volkes. Durch den Glauben sind wir dort eingepfropft und wir haben Anteil an dieser Verfolgung. Und die Schlange, die wirft nach wie vor ihre wütigen Auswürfe hinter der Frau und ihrem Samen her. Und der Herr bewahrt seine Heiligen. Wir hören Zeugnisse, wo er sie bewahrt. Und das Leben seiner Heiligen ist wertgeachtet in seinen Augen. Aber sogar über den Tod hinaus bewahrt er seine Heiligen. Ja, er hat den und den nicht bewahrt. Er hat sein Leben hingegeben. Der musste sterben, den hat er nicht bewahrt. Doch er bewahrt sein Leben über den Tod hinaus. Weil Jesus sagt, Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Auch wenn er stirbt. Ja, wie, der hat ihn noch nicht bewahrt. Ja, aber wenn es ein Gläubiger ist, der an Jesus die Auferstehung geglaubt hat, dann kann sein Leben nicht ausgelöscht werden. Er ist ja mit der Auferstehung verbunden und er wird auferstehen. Und er wird eine besondere Krone vielleicht sogar bekommen. Deswegen ist es nicht nur unser Leben, was wertvoll ist in Gottes Augen, sondern auch sogar der Tod. Das ist eine Bibelstelle, mit der ich schließen möchte, Psalm 116, Vers 15. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen. Lass das mal auf der Zunge zergehen. Also das Leben ist Gott auch total kostbar. Gott kämpft um das Leben, auch um ungeborenes Leben sogar, kämpft Gott. Manchmal gewinnt der Mensch. Aber der Tod seiner Getreuen und seiner Heiligen, heißt es bei Luther, glaube ich, ist auch kostbar in seinen Augen. Es geht nicht an ihm vorbei. Der weiß das zu schätzen. Er weiß das wertzuschätzen. Und der uns die Versöhnung gebracht hat, will durch uns auch diese Versöhnung und diese Welt kommen. Auch da, dass ich, wie wir auch in dem einen Ausdruck mal so ganz knapp gehört haben, auch Saulus zu Paulus werden kann. Sogar unter denen, die Verfolgung geübt haben. Er wird wiederkommen. Er wird die Erde erneuern, die das Blut von den Zeugen und von den Märtyrern getrunken hat. Aber wir wollen seinen Namen ausrufen, wir wollen sein Königreich ausbreiten in dieser Zeit. Aber wir wollen auch im Gebet für die Seinen einstehen. Darum geht es jetzt im Weiteren.